Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die unsichtbare Dürre. Vom Kampf ums Wasser handelt das Feature von Manuel Walz.
Wir fahren jetzt den Brunnen aktuell 19,3 Liter Sekunden. Das ist der Durchflussmesser. Und der fördert halt über Menge entsprechend wieder zu unserem Wasserwerk.
Markus Schmitz leitet die Wasserversorgung Mittlere Vils, die die Region hier rund um das bayerische Landshut mit Trinkwasser versorgt. Das hohe Fiepsen kommt von der Pumpe in dem neuen Tiefbrunnen, die seit etwa 5 Jahren Wasser fördert. Umbaut von einer unscheinbaren Holzhütte und mitten im Wald. Keine Landwirtschaft, keine Autos, keine Industrie. Das Grundwasser ist hier gut geschützt.
Wir haben ja da noch ein etwas älteres Wasserwerk, das wir jetzt dann auch general sanieren. Da ist auch eine Aufbereitungsanlage drin und da wird das Wasser auch wieder enteisend im Mangan.
Dass das Wasser Eisen und Mangan enthält, ist ganz normal. Es davon zu reinigen, ist nicht sehr aufwendig. Das Wasser hier kommt aus bis zu 100 Metern Tiefe. Dort unten hat es sich vor Hunderten, vielleicht Tausenden Jahren gebildet. Heute ist es bestes Trinkwasser. Die Region an den Ausläufern der Alpen ist sehr wasserreich. Vom Gebirge her fließt das Wasser unterirdisch Richtung Landshut. Aber dennoch, wie fast überall in Deutschland, fallen auch am Fuße der Alpen die Grundwasserpegel seit einigen Jahren. Das hat Markus Schmitz festgestellt.
Aber bei uns ist es ungefähr so, kann man sagen, 20 Zentimeter, was da Delta ist. Das ist schon außergewöhnlich, weil eigentlich das immer über Mittelwert sich dann wieder erholt hat. Also das hat es immer schon gegeben, dass dann mal wieder weniger, dann ist es auch wieder. Also, aber jetzt sieht man halt, dass das sozusagen trendläufig eigentlich nachgibt, der Trend.
Das System im Untergrund ist träge. Es dauert lange, bis Wasser versickert ist und dann unterirdisch weiterfließt. Ein trockenes Jahr verändert erst einmal nicht viel. Andersherum ist das auch der Fall. In der Vergangenheit, so erzählt es Markus Schmitz, ist der Pegel in einem Jahr mal gefallen, dann wieder gestiegen. Seit ein paar Jahren aber fällt er nur noch. Das macht ihm ernsthafte Sorgen. Das Jahr 2021 war endlich kein Dürrejahr mehr. Aber dennoch gäbe es keinen Grund für Entwarnung, sagt Jörg Rechenberg, der im Umweltbundesamt, kurz UBA, das Fachgebiet 2 leitet. Übergreifende Angelegenheiten Wasser und Boden.
Das Jahr 2021 war in der Summe kein feuchtes Jahr. Wenn man sich die Monatsberichte des Deutschen Wetterdienstes genauer anschaut, dann haben die Mehrzahl der Monate im langjährigen Mittel eher unterdurchschnittliche Niederschläge gehabt. Lediglich die Sommermonate waren überdurchschnittlich. Und in den Sommermonaten ist das Wasser auch, das haben wir ja alle leidvoll erfahren, als Starkregen niedergegangen. Das heißt, es hat für die Grundwasserneubildung eigentlich wenig beigetragen, weil Starkregen fließt oberflächlich schnell ab und versickert eben nicht langsam in das Grundwasser. Also für die Grundwasserneubildung ist auch in diesen Sommermonaten mit dem überdurchschnittlichen Niederschlag wenig passiert.
Für die Landwirtschaft und auch für die Wälder bedeutete der Sommer 2021 allerdings eine Verschnaufpause. Auch der Wald, in dem die Holzhütte von Markus Schmitz mit dem Tiefbrunnen steht, hatte das Wasser nötig. Für das Grundwasser sind aber die Wintermonate entscheidend, denn dann versickert das Wasser und wird nicht von den Pflanzen aufgenommen. Diese Versickerungsphase ist kürzer geworden, denn durch den Klimawandel wird diese Wachstumsphase der Pflanzen länger. Der Winter endet früher und fängt später an. Das ist ein Grund für die fallenden Pegel. Schmitz geht davon aus, dass der Trend weitergeht und dass man sich darauf vorbereiten muss.
Das sind ja wirklich Ressourcen, wo man sagt, da sind wir schon ziemlich weit. Also 100 Meter, 98 Meter sind das jetzt konkret hier, wo wir stehen. Also da zapft man schon Ressourcen an, die eigentlich schon ja, für Generationen eigentlich gedacht sind. Gell?
Schmitz und seine Leute mussten so tief bohren, weil das Wasser weiter oben mit den Resten von Pflanzenschutzmitteln verseucht ist. In den alten Brunnen, die nicht so tief waren, wurde ein Abbauprodukt eines Pestizids nachgewiesen, mit dem man vor 30 Jahren den Mais behandelt hat. Die Grenzwerte wurden zwar noch eingehalten, aber man wollte kein Risiko eingehen und hat das obere Wasser ausgesperrt, wie er sagt. Jetzt wird nur das tiefe, reine Wasser gefördert. Schmitz ist froh, dass er diesen Brunnen hier bauen durfte. Denn die bayerischen Wasserbehörden sind in den vergangenen Jahren immer restriktiver geworden und lehnen Anträge auf Tiefenwasser auch mal ab.
Ja, wer hat jetzt eigentlich das Recht, also auf so einen Tiefbrunnen? Ja, hat das der Mineralbrunnen mehr oder hat das der öffentliche Wasserversorger mehr? Aber das sind wieder, sagen wir mal, Sachen, die die Politik natürlich klären muss, aber irgendwie steuert man auf sowas zu, glaube ich.
Am anderen Ende der Republik, weit im Norden, in Lüneburg, da gibt es schon heute so einen Konflikt. Coca-Cola fördert hier aus zwei Tiefbrunnen Wasser und verkauft es als Mineralwasser. Anfang 2021 hat das Unternehmen mit Testbohrungen für einen dritten Brunnen begonnen. Mit dem Ziel, jährlich bis zu 350 Millionen Liter Wasser aus 195 Metern Tiefe zu fördern. Das entspricht einer Verdoppelung der bisherigen Menge. Carsten Riggert und Marianne Temmesfeld sind Mitglieder der Bürgerinitiative Unser Wasser in Lüneburg, die sich 2020 gründete, um genau das zu verhindern. Die beiden stehen jetzt vor dem Werk am Rande von Lüneburg.
Hier wird das Tiefengrundwasser in Plastikflaschen gefüllt und für x-tausendfachen Gewinn, angeblich nur in Deutschland, gesehen aber weltweit, verkauft.
Für einen Kubikmeter Wasser zahlt der Konzern 18 Cent. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter, also 2000 kleine Halbliterflaschen Wasser, die dann in Geschäften verkauft werden.
Aber die Daseinsvorsorge, die durch die Trinkwassergewinnung und durch die Landwirtschaft zuallererst gewährleistet werden müssen, stehen natürlich im Gegensatz zu dieser kommerziellen Nutzung und auch zu diesen gigantischen Profiten, die mit unserem Wasser, das ja ein Allgemeingut ist und nicht eigentumsfähig ist, das damit gemacht wird, kann so nicht akzeptiert werden.
Temmesfeld verweist auf das Wasserhaushaltsgesetz, das in § 4 festschreibt: Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwasser sind nicht eigentumsfähig. Damit ist das Grundwasser keine Ware und darf nicht gehandelt werden. Aber es gibt auch andere Gesetze, die dazu im Widerspruch stehen. Die Mineralwasserverordnung zum Beispiel. Sie regelt, wie Wasser beschaffen, gefördert und abgefüllt werden muss, um anschließend als Mineralwasser verkauft werden zu dürfen. Auch andere können sich Wasserrechte sichern, die Landwirtschaft etwa oder die Industrie. Das Umweltbundesamt hat für das Umweltministerium im vergangenen Sommer eine Wasserstrategie erarbeitet. Sie soll die Grundlage für eine künftige Strategie der Bundesregierung sein. Jörg Rechenberg und seine Kollegen im UBA wollen Deutschland damit in Sachen Wasserversorgung zukunftsfest machen. Denn solche Konflikte, wie hier in Lüneburg, werden häufiger.
Diese Nutzungskonflikte, die passieren jetzt eben dadurch, dass insbesondere in den Sommermonaten, und das hat die Trockenheit 2018 bis 2020 gezeigt, in den Sommermonaten spitzt sich das zu, wenn als neuer Akteur die Landwirtschaft auf den Plan tritt und Bewässerungswasser benötigt. Das hat sie nämlich bisher praktisch nicht. Also da waren die Notwendigkeiten bisher gering, weil der Regen auskömmlich war. Das ist jetzt aber im Sommer in einigen Jahren nicht mehr gewesen, sodass es eben verstärkt Überlegungen gibt, von Seiten der Landwirtschaft künstlich zu bewässern.
Wenn es im Sommer sehr heiß ist, wollen alle Wasser und die maximal genehmigten Fördermengen ausschöpfen. Und das bringt Probleme. In manchen Regionen wurde der Verbrauch in den Dürresommern schon rationiert.
Und das ist genau natürlich in der Jahreszeit, wo auch die Ökosysteme ohnehin schon unter Trockenheitsstress leiden. Und wenn ihnen dann noch zusätzliches Grundwasser entzogen wird, dann haben wir ein Problem. Und genau diese saisonalen, regionalen Trockenheiten abzubilden und dort eine Hierarchie festzulegen, wer bekommt unter Dürre-Gesichtspunkten, wie viel Wasser. Das ist die Kunst, die die Wasserstrategie jetzt angehen will, mit Leitlinien, mit Indikatoren, mit Hinweisen, wie man priorisieren muss.
Wenn alle so viel fördern wie möglich, dann droht in Lüneburg Gefahr für das ganze Grundwasser, befürchten Marianne Temmesfeld und Carsten Riggert. Denn hier gibt es Salzstöcke im Boden. Die sind nicht fest als Kristall, sondern gallertartig. Auch in der Nähe des Grundwasserleiters. Wenn alle Brunnen aus voller Kraft Wasser fördern, dann befürchten sie, dass dieser starke Sog Salz aus den Salzstöcken ins Grundwasser zieht und es versalzt. Für die beiden steht fest, wer im Konfliktfall als erstes reduzieren soll. Die Mineralbrunnen. Denn in ihren Augen ist das Geschäft mit dem Wasser schädlich. Mineralwasser habe zwar durchaus seine Daseinsberechtigung, sagt auch Carsten Riggert, aber nur in wenigen Ausnahmefällen, für Säuglingsnahrung beispielsweise. Nicht aber als Massenware.
Die CO2-Belastung, die durch die Produktion und Abfüllung von Mineralwasser entsteht, ist etwa 580 Mal so groß wie die von Leitungswasser. Bei gleicher Qualität hier. Das heißt, jeder und jede, die einen Beitrag leisten möchte zur CO2-Minimierung, sollte sofort als erste Maßnahme, die auch noch sehr viel Geld spart, Mineralwasser meiden und Leitungswasser trinken.
Das Wasser, das hier abgefüllt wird, landet vor allem in Plastik-Einwegflaschen. Und die haben eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Außerdem vergrößern sie das Müllproblem. Riggerts Rechnung lautet daher: mehr Wasser durch den neuen Brunnen, mehr CO2, mehr Lkw-Verkehr und mehr Müll. Das will er mit der Bürgerinitiative verhindern.
Der Versorgungsauftrag mit Trinkwasser obliegt den Kommunen per Grundgesetz und den erfüllen sie auch zuverlässig. Also die Mineralwasserkonzerne bieten ein Luxusgetränk zu einem erhöhten Preis an, das müssen wir erstmal sagen.
Wenn ein Unternehmen Wasser fördern will, muss es nachweisen, dass das Feuchtgebiete oder Flüsse nicht schädigt. Und dass man nur so viel Grundwasser entnimmt, wie sich wieder neu bildet. Dazu bedient man sich langer Zeitreihen, um jährliche Schwankungen auszuschließen. Man schaut also, wie viel Grundwasser sich in einem Zeitraum von 30 Jahren jährlich neu bildet und vergleicht das mit der Menge, die entnommen werden soll. So sieht das der Grundwasserbewirtschaftungserlass vor. Diese Daten allerdings sind alt und überholt. Veränderungen durch den Klimawandel sind nicht berücksichtigt. Das ist ein Problem, findet auch Jens Böter. Er ist Landrat in Lüneburg. Seine Behörde entscheidet, wer wie viel Wasser bekommt.
Dieser Grundwasserbewirtschaftungserlass greift in der derzeitigen Gültigkeit auf Werte zurück von 1960 bis 1990. Und ein Kritikpunkt, der an uns herangetragen wurde, den wir auch durchaus mittragen, ist, sind diese Zeitreihen noch eine gute Grundlage, um heute eine wasserrechtliche Erlaubnis dann letztendlich auch zu erteilen.
Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht der Fall ist. Die Grundwasserpegel fallen seit etwa 2013 fast überall in Deutschland. Wegen der veralteten Datenreihen spielt das aber bei den Wasserbehörden noch keine Rolle. Sie enden 1990. Doch durch den Druck der Bürgerinitiative ändert sich hier in Lüneburg nun etwas.
Da haben wir mit dem Land, auch mit dem Land Niedersachsen, das ist unsere Fachaufsichtsbehörde, auch in eine Verständigung erreicht, dahingehend, dass das Land Niedersachsen sozusagen an einer Aktualisierung dieses Erlasses arbeitet und auch eine Prognose in die Zukunft mit eingebaut werden soll.
Coca-Cola hat Mitte Januar verkündet, vorerst auf einen dritten Brunnen zu verzichten. Der Markt für Mineralwasser sei rückläufig, der dritte Brunnen erst einmal nicht nötig. Die Bürgerinitiative um Marianne Temesfeld und Carsten Riggert freut sich über die Entscheidung, will aber weiterkämpfen, bis die Absage endgültig und nicht nur vorläufig ist. Sie wollen das Grundwasser unter Lüneburg für künftige Generationen erhalten und verhindern, dass zu viel gefördert wird. Solche Fragen spielen in der Lausitz dagegen überhaupt keine Rolle. René Schuster wäre froh, wenn er sich nur damit befassen müsste. Er steht am Rande von Cottbus, an einem großen Loch, das zum Teil mit Wasser gefüllt ist. Dahinter sieht man Kühltürme, aus denen Dampfwolken steigen.
Genau, das ist das Kraftwerk in Schwalde. Und davor ist jetzt diese riesige Fläche, die mal der Seeboden werden soll. Also das, wo das Wasser schon steht, ist nur der tiefe Bereich, dieser sogenannte Randschlauch. Der ist bis zu 50 Meter tief. Und der größte Teil des Sees soll aber praktisch eine Flachwasserzone sein. Wo man also diese Tagebaukippe mit 2 bis 3 Metern Wasser überstauen will.
Das Loch vor Schuster war einmal der Braunkohletagebau Cottbus Nord. Jetzt soll er zu einem See werden. 126 Millionen Kubikmeter Wasser plant man dafür ein. Plus noch einmal so viel, um die entwässerte Erde wieder aufzufüllen. Insgesamt 256 Millionen Kubikmeter. 80% davon sollen aus der Spree abgezweigt werden. Die restlichen 20% sollen nachfließendes Grundwasser liefern. In einer Region, die ohnehin schon trocken ist und immer trockener wird.
Ja, das ist offensichtlich auch die billigste Variante für den Tagebaubetreiber, ein Loch zu hinterlassen, was man mit Wasser volllaufen lassen kann, solange das Wasser kommt und nichts kostet. Und es ist so, dass also, wenn man ans brandenburgische Wassergesetz guckt, und in Sachsen ist es nicht groß anders geregelt, dann ist also das Abpumpen des Grundwassers praktisch kostenlos, wenn man es in die Spree leitet, und verbilligt, wenn man es für die Kühltürme benutzt. Und das Wasser, was man der Spree wieder entnimmt, um Tagebaurestlöcher zu fluten, das ist auch kostenlos. Und deswegen ist natürlich ein Hektar geflutete Fläche für die LEAG billiger als ein Hektar rekultivierte Fläche, wo sie also meliorieren müssten, wo sie Standsicherheit herstellen müssten.
Wasser ist in der gesamten Laufzeit eines Tagebaus ein wichtiger Faktor. Die Kohle liegt meist in einer Tiefe zwischen 50 und 100 Metern. Hier waren es etwa 50 Meter. So tief muss der Betreiber das Grundwasser absenken, damit die Bagger im Trockenen stehen. Wenn man die Erde aufschneiden würde, sähe der Grundwasserpegel dann wie ein Trichter aus. Die tiefste Stelle in der Mitte ist der Tagebau. Von den Seiten her fließt Wasser nach und muss abgepumpt werden. Jahrzehntelang. Millionen von Kubikmetern. Ein schwerwiegender Eingriff in den Wasserhaushalt der Region, der sogar noch subventioniert wird, beklagt René Schuster.
Also ein normales Wasserwerk in Brandenburg, ein kommunales Wasserwerk, das Trinkwasser herstellt, das zahlt etwa 10 Cent pro Kubikmeter Grundwasser, wenn es den aus der Erde nimmt. Und es nimmt auch nur so viel aus der Erde, wie neu gebildet wird in dem entsprechenden Wasserkörper. Der Tagebau pumpt das Grundwasser einfach weg, was da ist. Also die statischen Grundwasservorräte werden in Anspruch genommen und dafür zahlen die auch noch weniger als die, die weniger Schaden machen. Das ist schwer zu verstehen, ist aber seit den 90er Jahren immer so gewesen.
Lange Zeit haben die Betreiber der Gruben damit geworben, dass Strom aus Braunkohle frei von Subventionen sei. Das sei nicht die Wahrheit gewesen, sagt René Schuster. Denn gerade beim Wasser, aber auch bei anderen Regelungen, werden den Konzernen Kosten erlassen.
Das wäre wahrscheinlich nie wirtschaftlich gewesen, wenn man alle Ressourcenkosten eingepreist hätte. Also wenn das abgepumpte Grundwasser auch 10 Cent pro Kubikmeter gekostet hätte, hätte es in Brandenburg immer um die 20 Millionen Euro pro Jahr dem Land gebracht, weil das immer so die Größenordnung 200 Millionen Kubikmeter war. Jetzt nimmt es ja langsam ab.
Der Kohleausstieg und das Ende der Tagebaue rücken näher. Damit entstehen aber wieder neue Probleme. Der ganze Wasserhaushalt ist für Jahrhunderte gestört, prophezeit René Schuster von der Grünen Liga.
Der Bodenschatz Grundwasser wird praktisch zerstört. Denn das, was hinterher hier ist, ist chemisch verändert. Durch den Bergbau, durch die Tagebaukippen ist dann also Versauerung, Ureisen und Sulfatanteile sind dann die Regel.
Das könne man an den Stellen in der Region beobachten, in denen die Tagebaue schon stillgelegt sind. Das Grundwasser fließt langsam wieder nach und füllt die trockenen Räume unter der Erde. Allerdings ist die gesamte Chemie der Böden dann gestört, weil alles umgegraben wurde und Luft an Stellen kam, die eigentlich luftdicht verschlossen waren. Dadurch lösen sich Eisen und Sulfat, die das Wasser auswäscht.
Also beim aktiven Tagebau ist es so, dass man das abgepumpte Grundwasser schickt man durch Reinigungsanlagen, da kann man das Eisen sehr gut entfernen, das Sulfat allerdings nicht. Und deswegen stammt die Sulfatbelastung in der Spree überwiegend aus den aktiven Tagebauen. Und wenn die dann irgendwann mal stillgelegt werden und das Grundwasser wieder angestiegen sein wird, das wäre dann Jahrzehnte nach der Stilllegung, dann drückt das ja sozusagen als diffuse Quelle, nennt man das dann. Ne? Das sickert einfach von der Seite ins Gewässerbett und es gibt nicht den einen Punkt, wo man es durch ein Rohr leiten und in eine Reinigungsanlage führen könnte. Und dann kommt also auch aus den jetzt aktiven Tagebauen das Eisen zwangsläufig in den Fließgewässern an.
Die hohe Sulfatbelastung macht das Wasser sauer. Das Eisen führt zur sogenannten Verockerung. Das heißt, eine braune, schlammige Masse setzt sich am Grund ab und legt sich über alles. Die Pflanzen sterben ab, weil sie kein Licht mehr bekommen. Die Verschmutzung ist jedoch nur das eine, sagt René Schuster. Das andere, der Verbrauch. Denn man benötige sehr viel Wasser, um so ein Loch wie das des künftigen Cottbusser Ostsees zu füllen.
Und das erzeugt dann, wenn es mal irgendwann voll ist, eine riesige Verdunstungsfläche. Das ist alles Wasser, was in heißen Sommern dann hier praktisch verloren geht und nicht in der Spree ankommt. Man hat ja ein Einzugsgebiet, aus dem das Wasser der Spree sich speist. Also der Anteil des Einzugsgebietes, der vorher durch den Cottbuser See kommt, da wird das Wasser reduziert, bevor es in der Spree ankommt.
Dieser See soll laut Planung der LEAG Mitte der 2020er Jahre voll sein. Dann folgen noch weitere in den jetzt aktiven Tagebauen. Diese Seen sollen noch deutlich größer werden als der Ostsee. Das werde nicht klappen, sagt Schuster. Das Wasser dafür gebe es schlicht nicht mehr. Und selbst wenn, schüfe das wieder neue Probleme.
Diese Seen sind von vornherein als Wasserzehrgebiete konzipiert. Das heißt, man hat bei der Planung in Kauf genommen, dass die Verdunstungsverluste haben und dass man die praktisch immer wieder nachfüllen muss. Entweder aus dem Grundwasser oder aus der Spree. Und das werden wir uns in der Form nicht mehr leisten können.
Er fordert daher, die Seen viel kleiner und tiefer zu machen, um die Verdunstung zu reduzieren. Und die Tagebaue schneller stillzulegen als bisher geplant. Dadurch würden die Löcher nicht noch größer und es würden weniger Schadstoffe ausgespült. Jeder weitere Tag Tagebau vergrößere die Wasserprobleme in der Lausitz, sagt Schuster. Und nicht nur hier. Auch in Berlin, denn die Stadt bezieht ein Drittel ihres Trinkwassers durch Uferfiltrat aus dem Mögelsee, den die Spree durchfließt. Schon heute kämpfen die Wasserwerke Berlin mit der hohen Sulfatbelastung aus der Lausitz. Ein weiteres Problem, darauf weist Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt hin, ist, dass ein beachtlicher Teil des Wassers der Spree Grubenwasser aus der Lausitz ist. Also Grundwasser, das der Betreiber der Tagebaue abpumpt und dann in die Spree leitet. Der Anteil beträgt an manchen Tagen 70%.
Muss man eben sehen, dass diese Sümpfungen, diese Grundwasserentnahmen, das Abpumpen des Grundwassers ja im Moment durchaus der Spree und den umliegenden Gewässern zugutekommen und dort einen Teil des Bedarfs dort darstellen, sicherstellen. Und wir uns überlegen müssen, was passiert eigentlich, wenn die Pumpen eines Tages abgestellt werden. Und da laufen derzeit groß angelegte Forschungsvorhaben, die das versuchen zu modellieren.
Die Spree fließt über Gebiete, in denen das Grundwasser abgesenkt wurde. Sie liegt dann nicht mehr auf dem Grundwasser. Dadurch versickert ein erheblicher Teil ihres Wassers im Boden. Wenn in wenigen Jahren kein Grundwasser mehr in die Spree geleitet wird, ist nicht sicher, ob es die Spree überhaupt bis nach Berlin schafft.
Na, wir hatten ja schon in trockenen Jahren durchaus die Tendenz, dass sie teilweise rückwärts geströmt ist. Also von daher in einer Kombination von Trockenjahren und nachlassender Grundwassersümpfung muss man sich da schon Gedanken machen, wie man dann den Spreewasserhaushalt aufrechterhält. Ja.
Das neue Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ist Schauplatz eines weiteren Konflikts ums Wasser. Manuela Heuer vom Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg hält die Ansiedlung hier aus zwei Gründen für einen Fehler. Erstens sei das ein Wasserschutzgebiet. Und zweitens sei die Region zwar ein gewässerreiches, aber dennoch wasserarmes Land. In den Sommermonaten verdunstet manchmal mehr, als nachkommt. Das sei eigentlich das Kriterium für einen Wüstenstatus, betont Manuela Heuer.
Die Bevölkerung hier wird seit Jahren aufgefordert, Wasser zu sparen, weil nicht genug Wasser da ist, also gerade auch in den Dürresommern. Da kommt dann der reichste Mann der Welt und der kriegt Wasser ohne Ende. Das kann ja nicht sein.
Der Wasserverband Strausberg-Erkner will zur Versorgung des Werks 1 Million Kubikmeter Wasser zusätzlich fördern. Das wurde Tesla zugesagt, ohne dass es dafür eine Genehmigung gibt. Das viele Wasser ist nötig, weil das Werk keinen geschlossenen Wasserkreislauf hat, bei dem das verbrauchte Wasser gereinigt und wiederverwendet wird. Eigentlich der Stand der Technik. Außerdem liegt das Werk in einem Wasserschutzgebiet, für das hohe Auflagen gelten. Denn unter der Fabrik fließt ein Grundwasserleiter, aus dem auch Berlin versorgt wird. Die Folgen eines Unfalls, durch den chemische Stoffe in den Boden gelangen, wären fatal, fürchtet Heuer.
Es ist letztendlich eine Chemiefabrik, weil da werden Stoffe verwendet, die wir noch gar nicht alle kennen, weil die nämlich in den Antragsunterlagen geschwärzt sind mit dem Hinweis auf Betriebsgeheimnis. Unsere Angst besteht darin, dass letztendlich Schadstoffe in den Boden gelangen, weil die haben auch keine Sicherheitsstufen eingebaut. Also zum Beispiel unter der Lackiererei, dass dort irgendwelche Dioden angebracht sind oder Folien, die sofort Alarm schlagen, wenn irgendwie Giftstoffe in den Boden gelangen. Das haben die nicht gemacht. Das haben die auch keine Auflagen dafür gekriegt. Also ich verstehe sowas nicht, wie so mit der, ich sag mal, mit der Umwelt umgegangen wird. Ja.
Die Fabrik solle um jeden Preis eine wirtschaftspolitische Erfolgsgeschichte für die brandenburgische Landesregierung werden. So sieht Manuela Heuer das. Dafür habe man alle Augen zugedrückt.
Es gibt Trinkwasserschutzverordnung. In dieser Trinkwasserschutzverordnung steht drin, dass es verboten ist, Pfähle in den Boden zu rammen. Es ist verboten. Es wird alles gemacht. Es ist verboten, in einem Trinkwasserschutzgebiet Bomben zu sprengen. Die ganzen Bomben, die sie da gefunden haben, haben sie vor Ort gesprengt. Ich frage mich manchmal, warum haben wir eigentlich Gesetze, wenn die Politik sie nicht einhält?
Bei chemischen Stoffen in einem Grundwasserleiter, da kann Markus Schmitz im bayerischen Landshut auch mitreden. Er ist in seinen Wagen gestiegen und fährt durch den Wald zurück. Die meisten seiner Kollegen kämpfen mit zu viel Nitrat im Grundwasser vom übermäßigen Düngen. Bei ihm sind es die Reste von Pflanzenschutzmitteln.
Tja, wir haben jetzt drei neue Brunnen gebohrt und tiefer gebohrt. Es gibt da die Möglichkeit, das aufzubereiten. Aber das ist halt einfach auch wieder eine Kostenfrage. In dem Moment, wenn man im Zeitalter des Anthropozän, wenn man da was einbringt, hat man auf alle Fälle keine Kontrolle mehr, sondern muss irgendwie schauen, dass man es dann wieder hinbiegt. Ja, und das wird teuer und das wird kompliziert und ja, also hoffentlich brauchen wir sowas nicht.
Teuer wird es dann vor allem für die Verbraucher. Die öffentlichen Wasserversorger arbeiten nicht gewinnorientiert, müssen die Wasserpreise aber kostendeckend kalkulieren. Wenn sie verunreinigtes Wasser aufwendig reinigen müssen, dann legen sie die Kosten dafür auf den Wasserpreis um. Eigentlich gilt das Verursacherprinzip. Wer das Grundwasser verunreinigt, müsste das dann auch bezahlen. Das ist aber in vielen Fällen kaum umzusetzen.
Es war vor über 30 Jahren, habe ich mal sagen lassen, also was heißt da, ist das verboten worden, das sogenannte Atrazin, das ist das Maisherbizid vor über 30 Jahren, wo da eingesetzt worden ist. Wasser hat ein langes Gedächtnis, das hat sich mittlerweile zum Desethylatrazin abgebaut und dann ist es schon langsam durchgesetzt, also befindet sich da in diesem oberflächennahen Grundwasserleiter drin. Wie gesagt, wenn es mehr drin ist, ist es drin, da kann ich es nur noch mit Technik wieder versuchen rauszubringen. Aber wir sollten halt schauen, jetzt bin ich wieder bei dem Stichwort Politik, dass man es erst gar nicht so weit kommen lässt, dass man da so gewisse Sachen runterziehen lässt in dem Grundwasser.
Die Wasserversorger fordern schon lange, das Verursacherprinzip besser durchzusetzen und vor allem besser zu untersuchen, welche Stoffe ins Grundwasser gelangen können und was dann passiert. Wegen der kurzfristigen Interessen passiert das leider oft nicht. Denn es verursacht Kosten, die sich aber in der Zukunft auszahlen. So sieht das Markus Schmitz.
Unser Wasser müsste es uns allen wert sein, weil es ist, wie gesagt, ja eine nicht unendliche Ressource. Also das haben wir ja gerade festgestellt. Und wir haben halt nur diesen Schatz. Und wenn der mal nicht mehr da wäre, dann, also klar muss man da Geld in die Hand nehmen. Aber ich meine, da geht es halt auch nochmal um das Elementarste, also was wir halt brauchen, gell, zum Leben.
Die unsichtbare Dürre vom Kampf ums Wasser. Ein Feature von Manuel Walz. Es sprach Rosario Bona. Ton Martin Eichberg. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Martin Hartwig.